Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Neues Ziel, neues Glück, das ist ja das Schöne am neuen Jahr, dass man sich den Kalender in die Hand nehmen kann und dann beginnen kann zu planen. Wir helfen Ihnen dabei mit ein paar Tipps für Reiseziele. Reiseziele, die Besucher entweder etwas Besonderes bieten in diesem Jahr, wie zum Beispiel die Kulturhauptstädte Marseille oder Košice, oder Reiseziele, die einfach erholsam sind, weil eben gerade nichts los ist. In Gegenden von Teneriffa zum Beispiel, in denen man einsame Wanderung unternehmen kann. Machen wir gleich in Domradio Reisen. Schön, dass Sie dabei sind. Das Schlimme an dieser Jahreszeit ist ja, vor allem in diesem Jahr kommt es mir so vor, dass es gar nicht so kalt ist, sondern es ist die Dunkelheit. Morgens wird es kaum hell, dann dämmert der Tag trübe vor sich hin und um 5, da wird es schon wieder dunkel. Da haben viele das Bedürfnis, in den Flieger zu steigen, der Sonne entgegen. Kann man auch problemlos machen, zum Beispiel täglich ab Düsseldorf und Köln-Bonn nach Teneriffa. Teneriffa ist ja eine Insel mit vielen Gesichtern. Im Süden bietet die Insel weite Strände, ausgedehnte Feriensiedlungen und Hotelanlagen. Dort hat in den 70er Jahren der Massentourismus Einzug gehalten. Aber wer lieber individuell unterwegs ist, Stille sucht, der ist im Nordwesten von Teneriffa gut aufgehoben. Da gibt es nur wenige und kleine Hotels, Felsschluchten und gut ausgeschilderte Wanderwege, auf denen man wandern kann mit Meeresrauschen im Ohr.
Die Wellen klatschen an schrundige, rotbraune Felsen. Die sehen aus wie riesige Kleckerburgen. Sind sie ja eigentlich auch. Es ist erstarrte Lava. An den Klippen gurgeln hellblaue Strudel mit weißen Schaumkronen. Ringsum das Wasser ist tiefblau. Wer im Teno-Gebirge wandert, ist so ziemlich allein. Die Wanderwege sind gut ausgeschildert. In den Bergen gibt es nur wenige kleine Dörfer. Dort freuen sich die Einheimischen, wenn der Fremde grüßt. Das Hotel Luz del Mar in Los Silos hat sich auf Wanderer spezialisiert. Es ist das einzige dort in dörflicher Umgebung und selbst wie ein kleines Dorf. Das ist kein zerbeulter Melkeimer, sondern die Kirchenglocke des Ortes. Von Los Silos unten an der Küste steigen wir in einer Schlucht bergan. Vorbei an Bauernhütten, die bis in die 50er Jahre noch bewohnt waren. Der frühere Eselspfad ist nun steiler Wanderweg. Hier wuchert Grün. Riesige Kakteen, Agaven, hüfthohe Butterblumen, die sicher ganz anders heißen. Am Ende des Weges in 1000 Meter Höhe bietet ein Bauer in Erchos Kaffee und Wein. Den haben wir uns verdient. Von seinem Pavillon gucken wir runter auf Hühner und Gänse, auf bewaldete Felsen und das Meer tief unten. Dagegen bietet der Teide-Nationalpark rund um den Vulkan Teide eine Mondlandschaft. Es ist der riesige Krater des Urvulkans, in dessen Mitte sich der Teide erhebt. Etliche Vulkanausbrüche haben bizarre Felsen hinterlassen, zum Beispiel die Roques de Garcia.
Das sind sogenannte Härtlinge, Reste von einem Schlot. Das heißt, die Schlote sind sehr hart vom Gestein her. Umgebendes Gestein ist eher weich, das ist also verwittert und übrig geblieben sind dann diese sogenannten Härtlinge dann.
Volker Bölke ist Wanderleiter des Hotels Luz del Mar. Auf kurzem Weg sehen wir ganz unterschiedliches Gestein von verschiedenen Ausbrüchen. Harte Basaltsäulen und braune Kleckerburgen wie aus erstarrtem Schaum. Wir laufen über die Geröllhalde des jüngsten Vulkanausbruchs von 1909. Schnell hat die kanarische Kiefer die Halde erobert. Die Bäume scheinen etwa 50 Jahre alt zu sein. Sonst ist hier nichts, ein paar Flechten vielleicht. Auf älterem Geröll wachsen kleine kratzige Büsche und Pflanzen mit einem kräftigen Stängel obendrauf eine grüne, dickblättrige Rosette. Seit 2 Jahren erst ist eine Lavahöhle für Besucher offen. Man fährt von Icos de los Vinos auf steilen Straßen bergan. Der Eingang ist im Gebüsch versteckt. Wir steigen auf der Leiter ein paar Stufen runter und stehen in einem mannshohen Tunnel mit Fließspuren auf dem Boden und an den Wänden. Francesco Mesa.
This type of lava that we say Paoe Oe,
Diese Lava nennt man Paoioi. Es ist sehr flüssige Lava. Beim Abfließen ins Tal haben sich offene Kanäle gebildet. Die Wände waren kälter, sind erstarrt, haben sich zu einem Tunnel geschlossen. Und innen drin ist weiter Lava geflossen. Als dann aus dem Vulkan kein Nachschub mehr kam, floss die Lava ab, runter zum Meer und der Tunnel blieb stehen. Ein riesiges, verzweigtes Tunnellabyrinth. Drei Ebenen übereinander mit Hauptröhren und vielen Abzweigen. Es ist die fünftgrößte Lavahöhle der Welt, die größte Europas, die anderen sind auf Hawaii. Lava ist im Nordwesten Teneriffas allgegenwärtig. Die schwarzen Felsen in der Brandung sind Lava, genauso die löchrigen braunen Felshänge über den Bananenplantagen. Und in Garachico liegt schwarze Lava im einstigen Hafen. Der war im 16., 17. Jahrhundert für viele Schiffe Station auf dem Weg von Europa nach Amerika. Garachico war reich. Bis 1706 sein Vulkanausbruch drei Viertel der Hafenbucht verschüttete.
Da gibt es also noch das alte Stadttor in Garachico zu besichtigen. Und dieses Tor war der Durchgang vom alten Hafen in die Innenstadt nach Garachico hinein. Während der alte Hafen vollständig zerstört ist, ist dieses Stadttor noch übrig geblieben. Das ist sozusagen noch das Symbol überhaupt für den alten damaligen Hafen.
Allerdings stehen wir auf dem neuen Platz vor dem Tor mit unseren Füßen etwa in Höhe des oberen Torbalkens. Das Stadttor wurde ausgegraben aus der Lava. Am Ort selbst mit seinen Kirchen, Klöstern, alten Handelshäusern ist die Lava vorbeigeflossen. Die Kirchen haben prächtige Holzgewölbedecken, riesige geschnitzte Altarwände nehmen den ganzen Altarraum ein. Wallfahrer machen Picknick auf der Kirchentreppe, während ihre Jungs auf der Plaza die Trommeln dröhnen lassen. Am Aschermittwoch ist noch längst nicht alles vorbei, jedenfalls nicht auf Teneriffa. An den folgenden Wochenenden ziehen bunte Aufzüge durch die Dörfer. Die Männer sind als Frauen kostümiert und vorneweg ein großer, bunter Fisch aus Pappe. Martin Gonzales.
Das ist die Beerdigung der Sardine. Die Sardine wird jetzt runtergebracht zum Hafen, wird dann verbrannt. Das ist eine Tradition hier. Und die Männer verkleiden sich hier als Frauen, also als Altweiber. Und die heulen der Sardine hinterher. Ja, und dann wird die verbrannt, dann gibt es Feuerwerk und dann wird tanzen. Und es geht dann bis tief in die Nacht rein.
Die Beerdigung der Sardine ist der endgültige Abschluss des Karnevals auf Teneriffa.
Regine Heim hat uns mitgenommen zum Wandern auf Teneriffa. Vielleicht ja auch ein Reisetipp für alle, die bald im Februar zwar Karneval feiern möchten, aber auf Sonne nicht verzichten. Es war am 13. Juni 1985, da verabschiedete der Rat für Kulturfragen der Europäischen Gemeinschaft auf Vorschlag der damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercury, dass jedes Jahr eine Kulturstadt Europas ernannt wird. Später, im Jahr 1999, nannte man diese Stadt dann Kulturhauptstadt und seit 2004 ist es sogar nicht mehr nur eine Stadt, sondern immer gleich zwei, die sich ein Jahr lang den Titel Kulturhauptstadt teilen. Die erste Kulturstadt damals noch im Jahr 1985 war Athen und in den nächsten Jahren folgten dann die großen berühmten Städte wie Amsterdam, Madrid, Lissabon oder Stockholm. Aber erstens sind diese Städte ja irgendwann mal durch und zweitens besann man sich, dass dieser Titel Kulturhauptstadt ja auch neue Besucher in eher unbekanntere Gegenden und Städte locken könnte. Im letzten Jahr waren es zum Beispiel Gulmarsch in Portugal und Maribor in Slowenien, die diesen Titel tragen durften. Und in diesem Jahr erhofft sich Košice in der Slowakei viel von dem Titel. Was diese kleine Stadt zu bieten hat, das erzählen wir Ihnen gleich in Domradio Reisen. Košice, Kaschau, Kassa oder Kassovia. Ganz gleich, ob der Name in Slowakisch, Deutsch, Ungarisch oder in seiner lateinischen Form genannt wird. Die nach Bratislava zweitgrößte Stadt der Slowakei ist hierzulande noch eine große Unbekannte. Das soll sich in diesem Jahr ändern. 2013 ist Košice nämlich zusammen mit Marseille Kulturhauptstadt Europas. Der Titel soll dabei helfen, Kunst und Kultur zu beleben und die Stadt über die Landesgrenzen hinweg bekannt zu machen. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte die Slowakei zu Österreich-Ungarn und bis heute hat sich die Stadt einen Teil des Flairs der KUK-Monarchie beibehalten, wie Ivana Takacova vom Fremdenverkehrsamt erklärt.
Vor allem Košice war vor diesem Ersten Weltkrieg eine multikulturelle Stadt. Und das ist noch immer geblieben. Also man kann immer Ungarisch, Deutsch auf der Straße hören. Und noch ein bisschen von dieser K&K-Monarchie ist diese Kaffeekultur, das man auch aus Wien oder Budapest kennt.
Wen man vielleicht auch kennt, ist ein berühmter Sohn der Stadt. Die Familie eines gewissen André Warhola stammte nämlich aus Koschitz. Dieser André Warhola wuchs in den USA auf und wurde dann später einer der bedeutendsten Grafiker, bekannt unter dem Namen Andy Warhol. Und der wird in Koschitz in diesem Jahr mit einem speziellen Festival gewürdigt.
Mit diesem Festival möchten wir Warhols Geburtstag feiern. Was bei diesem Festival entstanden ist, sind drei große High Heels, die von Arbeit von Andy Warhol und auch von Pop Art inspiriert sind. Und die kann man an drei verschiedenen Orten im Stadtzentrum sehen.
Aber Koschitz als Kulturhauptstadt bietet in diesem Jahr natürlich mehr als nur eine Ehrung von Andy Warhol. Denn es lohnt sich,
im Stadtzentrum zu bummeln, die östlichste gotische Kathedrale Europas zu besuchen, im Sommer oder im Frühling Obst oder Gemüse auf dem offenen Markt zu kaufen, eine Tasse Kaffee in einem kleinen Café zu trinken und abends die schöne Atmosphäre bei singender Fontäne zu erleben. Und selbstverständlich, man kann dann auch slowakisches Tokaja nicht verpassen. Das ist so Wein aus Tokaj.
Empfiehlt Ivana Takatschowa vom Fremdenverkehrsamt in Koschitz. Koschitz ist neben Marseille in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Kulturhauptstadt Europas. Seit 1985 schon vergibt die Europäische Union jedes Jahr an mittlerweile mindestens zwei europäische Städte dieses besondere Label, das Aufmerksamkeit für die jeweiligen Orte bringen soll und natürlich auch mehr Besucher anlocken soll. Eben haben wir schon gehört vom slowakischen Košice und jetzt geht es um die zweite Kulturhauptstadt. Genauer gesagt handelt es sich sogar um eine Stadt und eine Region, nämlich Marseille und die Provence. Hilde Regenitter hat sich beides angesehen, Region und Stadt.
La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés.
Marseille hat ein etwas umstrittenes Image innerhalb Frankreichs und auch sicherlich außerhalb Frankreichs, als Stadt, in der man nicht unbedingt Kultururlaub verbringt, als eine Stadt, die ein schwieriges soziales Umfeld hat, als eine Stadt, in der Kriminalität auf der Tagesordnung steht und auch als Problem wahrgenommen wird.
Und wie soll sich diese Problemmetropole in eine Kulturhauptstadt verwandeln? Eine große Herausforderung, sagt der deutsche Theaterwissenschaftler Ulrich Fuchs. Eine Herausforderung, der er sich jetzt stellt als Vizeintendant des Projekts Marseille-Provence Kulturhauptstadt Europas 2013. Einen ganz ähnlichen Job hat er schon einmal gemacht, als er im Jahr 2009 erfolgreich das österreichische Linz als Kulturhauptstadt Europas präsentiert hat. Die Aufgabe in Südfrankreich hat er gerne übernommen, sagt Fuchs, weil er nämlich großes Potenzial sieht.
Marseille ist aus meiner Sicht die kosmopolitischste Stadt in Europa, wo es auf eine erstaunliche Art und Weise gelingt, dass Menschen aus sehr verschiedenen Kulturen zueinander finden. Ich kenne kaum einen Marseiller, der auf die Frage hin, bist du aus Marseille, nicht die Antwort hätte, ja, aber meine Großmutter ist Italienerin oder ja, aber meine Familie stammt aus Armenien. Und insofern ist Marseille fast ein bisschen wie New York, ein Melting Pot verschiedener Kulturen, die auf eine erstaunlich friedliche Art und Weise miteinander auskommen.
Marseille also als Melting Pot und Marseille als Brücke zwischen zwei Kontinenten.
Marseille ist kilometermäßig und manchmal auch von der Mentalität her näher an Algier als an Paris und ist das Eingangstor des Mittelmeers nach Europa. Und wie die beiden Kulturen, die europäische und die mittelmeerische, also auch die aus Nordafrika oder aus dem Nahen Osten, im Mittelmeerraum zusammenfinden, was sie auch unterscheidet voneinander. Das ist einer der Schwerpunkte der Kulturhauptstadt 2013.
Das äußert sich zum Beispiel auch darin, dass viele der Mitwirkenden, viele der Künstler einen Migrationshintergrund haben, ursprünglich aus dem Maghreb stammen.
Aus Ländern wie Algerien, Tunesien, Marokko, aus Libyen, aus dem Libanon, aus Syrien und so weiter. Und mit diesen Künstlern arbeiten wir zusammen, versuchen Verbindung zu finden zu Festivals, die in den arabischen Ländern, gerade da, wo jetzt die großen gesellschaftlichen Umbrüche stattgefunden haben.
Spiegelungen des arabischen Frühlings beim Europäischen Kulturhauptstadtjahr in Marseille. Dessen mediterrane Identität bekommt jetzt übrigens auch eine ganz konkrete Anlaufstelle.
Sie sehen riesen Baukräne im Moment, wo neue kulturelle Orte entstehen, unter anderem ein Museum für die europäische und die mittelmeerische Zivilisation, Le Musée de la Civilisation Européenne et Méditerranéenne. Das ist das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris. Das ist fast schon eine Revolution.
Das neue Museum soll im Juni 2013 seine Tore öffnen, in einem spektakulären Bau direkt am Wasser. Längst abgeschlossen sollen bis dahin die Arbeiten im alten Hafen sein. Um den legendären Vieux Port herum entsteht im Moment eine einzige große Fußgängerzone. Kulturinvestitionen, die das Gesicht Marseilles nachhaltig verändern werden. Ulrich Fuchs betont aber auch:
Wir legen besonderen Wert darauf, viele Projekte im öffentlichen Raum zu verwirklichen, die für eine Bevölkerung zugänglich ist, die zur Kultur aus verschiedensten Gründen, aus Erziehungsgründen, aber auch aus Gründen der materiellen Möglichkeiten nicht den Zugang hat wie ein Kulturbürgertum. Das heißt, ein Ziel von Kulturhauptstadt ist es auch, an Menschen heranzukommen, für die Kultur etwas Fremdes ist und sie dafür zu begeistern.
So richtig begeistert sind viele Marseiller Bürger noch nicht vom Kulturhauptstadtjahr.
Überall sind Löcher, überall sind Baustellen, man kommt nirgends durch. Ist es das, was Sie wissen wollen?
Im Moment sind wir wirklich ziemlich genervt. Da kann man nur hoffen, dass am Ende für Marseille etwas bei rauskommen wird.
Nein, ich glaube nicht, dass das was bringt. Das einzig Positive ist, dass das den Tourismus ein Jahr lang ankurbeln wird. Aber ansonsten geht es hier aus wirtschaftlicher Sicht doch bergab. Kultur hin, Kultur her.
Ulrich Fuchs hört solche Stimmen mit großer Gelassenheit. Für ihn wird das Projekt Marseille und Provence Kulturhauptstadt 2013 dann ein Erfolg, wenn neben Marseille auch so komplett unterschiedliche Provence-Städte wie etwa Aix-en-Provence, Avignon oder Arles profitieren. Und?
Wenn die Marseiller, die sind jetzt im Moment sehr skeptisch, wenn sie diese Skepsis in Enthusiasmus verwandeln können, das wird vorher nicht der Fall sein, sondern im Jahr selbst, da bin ich mir ziemlich sicher, das war in Linz auch so. Und wenn sie am Ende sagen, wir sind stolz darauf, dass Menschen von außen gekommen sind, die unsere Stadt interessant finden.
Ja, ob das Projekt Marseille-Provence 2013 tatsächlich ein Erfolg wird bei den Leuten in Marseille und bei denen, die die Metropole im Kulturhauptstadtjahr besuchen werden, das wird sich ja jetzt in den nächsten Monaten zeigen. Meine Kollegin Hilde Regeneter hatte die Gelegenheit, mit dem Vizeintendanten der Veranstaltung zu sprechen, mit dem deutschen Theaterwissenschaftler Ulrich Fuchs. In der ersten Reisesendung des Jahres gucken wir im Domradio, was man in dem kommenden Jahr alles so machen kann. Sightseeing zum Beispiel oder Badeurlaub. Erholung ist für manche Menschen aber nicht alles. Sie sind auf Reisen, auch auf der Suche nach neuen Entdeckungen, nach Spiritualität. Das kann man natürlich alleine, aber es gibt auch Reiseveranstalter, die sich darauf spezialisiert haben. Biblisch Reisen zum Beispiel. Das ist ein ökumenischer Reiseveranstalter, der Menschen an besondere, auch spirituelle Orte bringen möchte, frei nach dem Motto Kulturen erleben, Menschen begegnen. Dr. Georg Röwekamp, Geschäftsführer von Biblisch Reisen, erklärt die Besonderheiten seiner Reiseprogramme.
Ich sage manchmal, die Art, wie wir die Orte besuchen, die Art, wie wir sie anschauen, das ist vielleicht das Unterscheidende. Und selbst wenn wir in nicht biblische Länder fahren, so sage ich, kann man sie doch mit einem biblischen Blick angucken. Denn was macht die Bibel? Sie guckt ein ganz normales Land, eine ganz normale Geschichte an und fragt sich, ob das irgendwas mit Gott zu tun haben könnte. Und das fragen wir uns in vielen Ländern, sodass wir bei einem Ort nicht so sehr fragen, bei einer Kirche, wer hat sie gebaut, wer ist der Künstler, wann hat er gelebt, welcher Stil ist das, sondern welche Bedeutung hat dieser Bau auch für mich heute? Was kann ich hier empfinden? Wie kann ich hier auf meinem inneren Weg vielleicht sogar weiterkommen?
Ja, und wie so eine Art zu reisen funktioniert, zeigt ein Beispiel von Kairo. Da guckt man sich eben nicht nur den Tahrir-Platz oder die Pyramiden an, sondern begegnet Müllsammlern, die dafür sorgen, dass der Müll der Metropole gesammelt und recycelt wird. Und gleichzeitig gehören sie zu den Ärmsten der Armen, um die sich seit mehr als 20 Jahren Ordensschwestern kümmern. All diese Menschen lernen die Reisenden kennen und wahrscheinlich werden sie diese Begegnungen nie vergessen. Ein Besuch, der vielen Reisenden nachhaltig in Erinnerung bleibt.
Wir bringen Menschen gerne dorthin, nicht um zu zeigen, wie schrecklich es jenseits der Pyramiden aussieht, sondern auch um zu zeigen, was Menschen dort aus christlichem Geist für andere tun. Das ist nicht zuletzt immer wichtig, unseren ägyptischen Reisebegleitern zu sagen, die das natürlich gar nicht so gerne zeigen wollen, dass es in Ägypten auch dies noch gibt. Aber wir sagen, nein, wir wollen nicht Ägypten schlecht machen, sondern wir wollen zeigen, was eure Landsfrauen hier, die Schwestern, tun. Und das ist so bewegend, dass viele Leute im Nachhinein sagen, das war mit das Eindrucksvollste der ganzen Reise.
Wer also im Juni dieses Jahres, hätte ich beinahe was vergessen, bietet Biblisch Reisen auch ein besonderes Highlight an. Bei einer zweiwöchigen Reise begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren von Albert Schweitzer.
Dieser große Musiker, Theologe, Arzt ist heute fast vergessen. Und wir reisen nicht nur zu seinem Urwaldhospital in Lambarene, sondern beginnen im Schwarzwald, im Elsass, wo er herkam, und versuchen, diese Gestalt einfach neu ins Bewusstsein zu bringen, weil wir glauben, auch die hat heute noch etwas zu sagen. Wie wir überhaupt merken, dass Reisen auf den Spuren von bestimmten Persönlichkeiten auch Landschaften, die man schon gut kennt, nochmal ganz neu zum Sprechen bringen. Was man schon meinte zu kennen, bekommt sozusagen durch die Brille dieser Reise gesehen nochmal einen ganz neuen Glanz.
Wer also Lust bekommen hat, einen besonderen Urlaub mit Tiefgang zu erleben, der ist bei Biblisch Reisen genau an der richtigen Adresse. Alle Termine und Reisedaten finden Sie auf der Webseite biblische-reisen.de. Dr. Georg Röwekamp hat dem Domradio einen Einblick in die Reisen des kommenden Jahres gegeben.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, eben haben wir Ihnen das Angebot von Biblisch Reisen vorgestellt, und beim Stichwort Biblisch Reisen, da kommt man natürlich am Heiligen Land, an Israel, nicht vorbei. Eine musikalisch jedenfalls sehr erfolgreiche Region. Einen der zurzeit erfolgreichsten israelischen Interpreten stellt uns jetzt Daniel Hauser vor.
Jerusalem ist seine Heimatstadt. Vor 32 Jahren kam Asaf Avidan dort zur Welt, als Sohn israelischer Diplomaten. Die haben ihn dann auch für ein paar Jahre erst einmal mitgenommen nach Jamaika. Die Musik begleitete ihn, war aber zunächst nicht lebensbestimmend. Zurück in Jerusalem ging Asaf an die Kunsthochschule, um Trickfilm zu studieren. Gar nicht unerfolgreich, mit seinem Abschlusswerk konnte er einen Preis gewinnen und fand auch gleich einen Job in Tel Aviv. Aber dann kam eine persönliche Krise, das Aus einer langjährigen Beziehung. Für Asaf ein doppelt bedeutsamer Moment, weil er in der Folge wieder zurück wollte nach Jerusalem und dafür seine Arbeit beim Film aufgab. Jetzt war sein Hobby an der Reihe, die Musik. 6 Stücke über seine Trennung verschafften ihm den Einstieg ins Musikgeschäft. Er sammelte weitere Musiker um sich, ging auf Tournee und nahm schließlich sein erstes komplettes Album auf. Darauf auch sein späterer Superhit One Day. Jetzt ist bereits sein 4. Album auf dem Markt. In Different Pulses beschreibt Asaf Avidan die Suche nach dem Ewigen, Liebe und Friede. Wohl wissend, dass diese Suche zu Lebzeiten nie restlos beendet sein kann. Asaf Avidan und Different Pulses.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Ja, das Wetter scheint ja am Wochenende zumindest trocken zu bleiben. Deshalb haben wir nicht nur Ausflugstipps unter Dächern, sondern auch unter freiem Himmel für Sie zusammengestellt.
Reise zu den Wurzeln des Jazz. Noch bis Sonntag gibt das internationale Jazzfestival in Münster wieder den Startschuss für die Jazzfestivals im neuen Jahr in Deutschland und in Europa. Charakteristisch ist die Orientierung am zeitgenössischen Jazz. Aktueller Jazz aus Mittel- und Südeuropa, aus Israel, den USA und Südamerika steht auf dem Programm. Eine Vielfalt getreu nach dem Festivalmotto Ästhetik der Kontraste. Bei einem Familienkonzert am Sonntag können Eltern und Kinder die Wurzeln des Jazz kennenlernen. Zuhörer nehmen im A-Train von Duke Ellington Platz und erfahren, warum das Stück so heißt. Sie lernen das Girl from Ipanema kennen und bekommen mit, dass Musiker nicht unbedingt Noten brauchen, um Jazz spielen zu können. Eislaufen, wo einst Kohle glühte. Auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen steht die Eiszeit an. Bis Sonntag können Besucher ihre Pirouetten auf der Eisbahn drehen, die laut dem Reisemagazin Marco Polo der wohl faszinierendste Ort zum Schlittschuhlaufen bundesweit ist. Wo einst Steinkohle zum Brennstoff Koks veredelt wurde, erstreckt sich die Eisbahn auf 150 Metern entlang der mächtigen Koksofenbatterie. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt die Lichtinstallation von Jonathan Speyers und Mark Major für eine besondere Atmosphäre. Marc Chagall und die Bibel. Biblische Erzählungen und Motive verbunden mit autobiografischen Erlebnissen zeigen die rund 140 Werke Chagalls in der neuen Ausstellung im Münsteraner Kunstmuseum Pablo Picasso noch bis zum 15. Januar. Passend zur Chagall-Sonderausstellung bietet das Picasso-Museum ein umfangreiches Begleitprogramm für Familien, Schulen, Firmen und private Gruppen an. Picasso im fotografischen Porträt. Mit der Ausstellung Ich und Ich und Ich, Picasso im fotografischen Porträt, nähert sich das Museum Ludwig einem großen Künstler und Meister der Selbstinszenierung. Rund 250 Aufnahmen von Künstlern wie Richard Avedon, Cecil Beaton oder Man Ray sind zu sehen, sowohl berühmte Fotografien mit Wiedererkennungswert als auch bislang unveröffentlichte Farbfotografien und unbekannte Bilder.
Philipp Wichrowski war das mit den Ausflugstipps für das Wochenende. 1893 eröffnete William Waldorf Astor sein erstes Hotel in New York an der Stelle seines Elternhauses, wo sich heute das Empire State Building befindet, das Waldorf Astoria. 1931 ist das Hotel dann umgezogen in die Park Avenue, das hat aber seiner Aura keinen Abbruch getan. Menschen mit Macht, Geld und Glamour gaben und geben sich die Klinke in die Hand. Wer auch ein bisschen von dieser Aura abhaben möchte, der muss jetzt nicht mehr extra nach New York dafür fahren. In Berlin wurde gestern ein Waldorf Astoria Hotel eröffnet. In prominenter Lage gleich neben der Gedächtniskirche. Das Interieur würde dem Hotel in New York nachempfunden. Der Gast soll sich fühlen wie auf einem Luxusdampfer. Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Ein Standardzimmer kostet 280 Euro. Die Tower Suite mit 90 Quadratmetern gibt es ab 1500 Euro. Und für die Präsidentensuite müssen ganze 12.000 Euro hingeblättert werden. Pro Nacht, versteht sich. Deutschland ist ein Land der Mittelgebirge und jedes dieser Mittelgebirge ist ein ganz eigenes Erlebnis für sich. Zwischen Neckar und Donau, zwischen Stuttgart und Bodensee erhebt sich zum Beispiel die Schwäbische Alb. Gleich 10 Berge sind dort über 1000 Meter hoch, deren Gipfel sind aber nicht unbedingt steil und spitz, sondern eher flach. Es sind lichte Hochebenen, auf denen die Schafe weiden. Und dann gibt es aber auch die scharfen, felsigen Abbrüche nach unten, die Kanten der Schwäbischen Alb. All dies gibt der Alb ihr ganz eigenes Gepräge und es lädt ein, die Wanderstiefel zu schnüren und die Tausender der Alb samt toller Aussichten zu Fuß zu erwandern. Es gibt mittlerweile 4 Fernwanderwege, auf denen man die Alb durchqueren oder umrunden kann. Ein Etappenziel sollte man sich dabei auf jeden Fall vornehmen, den höchsten der 10.000er auf der Alb.
Mit dem Selbstschwätzer.
Hüttenzauber oben auf dem höchsten der 10.000er der Schwäbischen Alb auf dem Lemberg. 1015 Meter hoch und wer den schwankenden Turm besteigt, kommt noch einmal 33 Meter höher mit dann garantierter Fernsicht. Hütte und Turm auf dem Lemberg, das ist so ein Ziel der Ziele auf der Alb. Viele Wege führen hin, so der Alpsteig und der Donaubergland-Weg. Wer den Lemberg zum Beispiel für eine Tagestour als Ziel hat, braucht auch einen Ausgangspunkt. Der könnte gut 10 Kilometer südlich das Klippeneck an der Traufkante der Alp sein. Die Station des Deutschen Wetterdienstes registrierte hier 1959 einen Rekord an Sonnenstunden. Vielleicht deshalb liegt hier auch Deutschlands höchstgelegener Segelflugplatz. Jedenfalls sind die sanften Höhen hier für die Segelflieger wie für die Wanderer ein idealer Startplatz. Schafe halten die weiten Wiesen frei. Der Schäfer Lothar Lohmüller stützt sich am Rande des Weges auf seine Schäferschuppe und sinniert über sein Leben.
Philosoph und Poet. Ich denke, das vermutet viel Leute heute noch hinter der Schäfer, wobei das eigentlich nicht mehr so der Fall ist. Da haben wir keine Zeit mehr dazu. Wenn ich so da bei meinen Schaf dahin stand und dann überlegt man schon wieder, was macht man heimbetrieblich, was läuft im Büro, was muss ich noch machen. Ab und zu kann man dann auch der liebe Gott einen guten Mann sein lassen und ist wirklich dann schön. Aber man ist, es ist nicht mehr die Schäferromantik, die es war.
Geld verdient der Schäfer kaum mit seinem Lammfleisch und die Wolle bringt eh nichts ein. Aber ohne seine Schafe kann er nicht sein. Und ohne den Schäfer mit seiner großen Herde gäbe es hier die Natur so nicht.
Wenn es jetzt da auf dem Klippeck, da könnte man sich jetzt noch vorstellen, dass man irgendwie das mäht oder mulcht und sauber hält. Wobei, wenn sie das mäht und mulchet, nach längstens 5 Jahren ist das, was jetzt durch 100 Jahre Schafbeweidung entstanden ist, ist das weg. Und dann ist vorbei. Dann gibt es da kein Enzian, keine Archidele, dann gibt es gar nichts mehr.
Der Schäfer bleibt zurück auf der Höhe, während im Hintergrund immer wieder Segelflieger leise in den Himmel steigen. Alpsteig- und Donaubergland-Weg sind hier am Alptrauf, wo sie parallel laufen, keine Tortur. Die Tausender der Alp gehen fast unmerklich ineinander über. So ist es aber auch manchmal für die Einheimischen schwierig, die Berge auseinanderzuhalten.
Also jetzt haben wir hier die 1000-Meter-Marke erreicht und sind jetzt hier auf dem Hochberg, oder? Ich verwechsel immer Hochberg und Hummelsberg. Ist der beim Ortenberg der Hummelsberg und das hier der Hochberg oder umgekehrt?
Anita Schmidt ist zuständig für den Donau-Bergland-Weg. Er führt vom Albtrauf am Neckartal 60 Kilometer hinüber ins Donautal bis Klosterbeuron in eine ganz andere Landschaft.
So geprägt von dem Donaudurchbruch, viele Felsen, Schlösser, Höhlenburgen. Aufstieg sind es insgesamt 1700 Meter, nee 1500, Abstieg 1700. Und eigentlich ist er, denke ich, trotzdem ganz gut zu bewältigen. Eher so mittelschwer, würde ich mal sagen.
Hier im Westen der Alp geht es aber weiter auf dem abwechslungsreichen Alpsteig und dann doch einmal hinab ins weite Tal des Neckars. Umso mehr ragt das Ziel auf, der Lemberg, der höchste der Zehntausender. Dort hinauf bricht nun doch der Schweiß aus, Bäume werfen netterweise Schatten. Oben dann die Lichtung, die Hütte, der Turm. Ein bisschen sieht die Stahlkonstruktion aus wie der kleine Bruder vom Eiffelturm. Bläst der Wind, dann schwankt der Turm. Schwindelfrei sollte man also sein.
Der Eiffelturm, der hat mir gebaut 10 Jahre vorher, 89. Und dann ist ja noch ein bisschen Eisen übrig geblieben in Paris. Und das hat man dann in Gosheim auf dem höchsten Berg von der Schwäbischen Alb verbaut. Und dadurch ist der Lemberg-Turm entstanden. Das ist aber eine Sage.
Erzählt augenzwinkernd Hütten- und Turmwart Anton Hermle. Die Mühe der 152 Holzstufen lohnt, denn erst oben geht der Blick ungehindert in die Ferne. Über das Albvorland und weite Neckartal, hinüber zu den Gipfeln des Schwarzwaldes oder gar gen Süden bis hin zu den Alpen. Unten dann vor und in der Hütte sind die Ehrenamtler des Schwäbischen Albvereins aktiv. Seit rund 50 Jahren bewirtschaften sie immer Sonn- und Feiertags die Lemberghütte. Anton Hermle ist von Anfang an dabei. Als Jugendlicher zechte er einst hier oben mit Freunden und tags drauf, ein Sonntag, verkauften sie das Restbier an Wanderer. Der Beginn der Hüttenwirtschaft. Bis heute gibt's hier oben einmal die Woche Getränke und einen kleinen Imbiss.
Also nur sonntags tun wir immer Fahne hoch. Und dann wissen die umliegende Gemeinde, die sie sehen, bis in Schwarzwald nie, hoppla, heute ist bewirtet, heute kann man es antreffen.
Und dann kommt Kurt Hermle dazu, auch so ein Urgestein der Hütte. Draußen auf der Bank lässt er sich nieder, das Akkordeon umgeschnallt, singt er seine Lieder. Auch das selbst komponierte Lied vom Lemberg.
Auf dem Lemberg ist es wunderschön. Steig auf den Turm und du kannst vieles sehen. Feldberg, Schwarzwald, Alpen, vieles kann man sehen. Es ist ja so schön, auf dem Turm zu stehen.
Ja, das fand auch Stefan Quelitz. Er hat uns berichtet. Vom höchsten Berg der Schwäbischen Alb, dem Lemberg. Qualitätswanderwege wie der Alpsteig oder der Donau-Berglandweg führen hier vorbei. Mittlerweile sind die Beschilderungen auf der Schwäbischen Alb auch immer einheitlicher geworden, sodass man sich auf den Qualitätswanderwegen nicht mehr verlaufen kann. Informationen gibt's im Internet unter schwäbischealb.de. Entweder werde ich berühmt oder berüchtigt. Das soll Otto Dix gesagt haben, als er so ungefähr 15, 16 Jahre alt war. Vor gut 120 Jahren wurde der Maler und Zeichner im thüringischen Gera geboren. Sein Geburtshaus ist jetzt Museum und es gibt Stadtspaziergänge zu den Stellen, wo er schon als Kind und Jugendlicher gezeichnet und gemalt hat, bevor er dann zum Studium nach Dresden ging.
Gera lag an der Handelsstraße von Nürnberg nach Leipzig. Im Mittelalter brachte der Handel Geld, später die Tuchmacher, dann Textilindustrie und Maschinenbau. 1911 zählte Gera zu den reichsten Städten Deutschlands. Jetzt prägen Neubauten die Innenstadt. Sie hat im Krieg gelitten. Und in den 1970er Jahren mussten alte Straßenzüge dem Wohnungsbau Platz machen. Doch es finden sich auch große Viertel mit prächtigen Villen, die meisten schon renoviert.
Also diese herrschaftlichen Villen, die sind alle entstanden während der Gründerzeit, sagen wir so ab 1890 bis 1920. Also alles Gründerzeit und Jugendstil. Und da war ja Geras Industrie in voller Blüte. Die Fabrikbesitzer, die konnten sich das schon leisten, sich so tolle Häuser hinzusetzen.
Wir gehen von der Innenstadt durch eine Kastanienallee zur Weißen Elster, vorbei an der Orangerie. Dahinter steht Otto Dicks Schule. Heute trägt sie seinen Namen. Auf dem anderen Elsterufer liegt Unterm Haus. Dort ist er aufgewachsen.
Der Name Unterm Haus kommt zustande. Es ist unter dem herrschaftlichen Haus gelegen, eines der schönsten Stadtteile von Gera mit ganz romantischen Ecken und Winkeln. Und ja, eben das zeichnerische Jagdgebiet von Otto Dix. Während eben andere Kinder nur rumgestromert sind oder so, hat er immer seinen Skizzenblock dabei gehabt und einen Stift und hat das festgehalten, wenn er es dann auch erst später verarbeitet hat und nicht gleich. Und das sind so seine Jugendbildnisse, die ich hier in der Mappe habe. Die sind alle so 1906, 1907, bis er so ungefähr 16, 17 Jahre alt war, bis er dann nach Dresden gegangen ist.
Bevor wir über die schmale Brücke gehen, zeigt Monika Dölitscher eine Reproduktion mit genau diesem Blick über die Weiße Elster.
Und wenn Sie sich jetzt nun hersetzen und mit Dix'schem Blicke hier rüber gucken, können Sie nachher Pinsel und Papier nehmen und das so zu Papier bringen. Schauen Sie mal. Da war Dixmann gerade 16 Jahre alt. Ist auch eine bildschöne Ecke, kein Fotograf kommt hier dran vorbei.
Beschauliche Häuschen drängen sich um eine kleine Kirche, davor die Weiße Elster. Das Original hängt im Otto-Dix-Haus. Gleich zeigt sie das nächste Bild und auf eine Nische in der Uferbefestigung unter der Brücke.
Und hier sehen Sie, wenn Sie hier so, so ein bisschen unter die Brücke gucken, da sitzt Dix bestaunt. Von der Untermhäuser Jugend, auch ein bisschen argwöhnisch. Das hat sein Malerfreund Arner gemalt, auch 1906.
Sie zeigt Bilder, die Otto Dix gemalt hat. Vom herrschaftlichen Schloss hoch oben, das nicht mehr da ist, von den Häusern an der Auffahrt.
Das ist hier diese Straße, die sich hier hochschlängelt. Wenn man hochlaufen würde, sehen Sie heute noch diese Häuser. Sind jetzt alle wieder sehr schön hergerichtet.
Neben der kleinen Kirche von unterm Haus steht Otto Dix Geburtshaus. Zwei Räume sind so eingerichtet, wie die Familie sie vor 1900 bewohnte. Museumsleiter Holger Sauper.
Eine Familie, die auf Bildung Wert gelegt hat, die natürlich auch organisiert war. Der Vater war organisierter Sozialdemokrat. Auch das war hier in dieser Region nichts Außergewöhnliches. Von Beruf Eisengießer, ein hochqualifizierter Facharbeiter zu dieser Zeit. Die Mutter hat das musische Element in die Familie gebracht, hat also auch Gedichte geschrieben, hat gesungen.
Otto Dix Eltern hätten sein Studium in Dresden nie finanzieren können. Er bekam vom Reußenfürsten ein Stipendium. Doch vorher, so der Fürst, sollte er etwas Anständiges lernen. Otto Dix ging bei einem Malermeister in die Lehre, der aber nicht so recht zufrieden war mit ihm.
Er hat nicht fotografisch genau gemalt, sondern wie es halt Dix eigen ist. Wenn der Malermeister das gesehen hat, dann hat er ihn auch bei seinen Eltern verpetzt, jetzt in Anführungsstrichen, und hat gesagt, redet mit dem Jungen, wenn er weiter so schmiert, dann wird nie was aus ihm, wird kein ordentlicher Maler aus ihm. Naja.
Im Otto Dix Haus sehen wir Fotos, Dokumente, Gemälde und viele Landschaftsbilder aus seinen frühen Jahren.
Moderne Kunst in dieser Zeit, das war die Freilichtmalerei, das war der Einfluss des Impressionismus. Und Dix hatte einen sehr guten Zeichenlehrer hier, der auch sonntags die Schüler um sich herum geschart hat und man ist also in die nahe Umgebung Landschaftern gegangen.
Impressionistische Natur hängt neben kubistischem Porträt, auch altmeisterliche Kirchengemälde finden sich.
Dix lässt sich, und das sehen Sie selbst bei uns also hier im Saal, einfach nicht in eine Schublade pressen, sondern er hat natürlich verschiedene Stilepochen berührt und hat seine eigenen Bilder daraus gemacht. Also es könnten noch 10 Künstler sein, die hier ausstellen, aber sie sind alle von Otto Dix.
Regine Heim hat uns mitgenommen nach Gera auf die Spuren von Otto Dix.
Domradio Reisewetter.
2013, das neue Jahr ist da, wettermäßig bringt es aber erstmal nicht mal so viel Neues. Es geht ja eigentlich so weiter, wie 2012 aufgehört hat. Viel zu warm für diesen Winter. Was uns das Wetter am Wochenende bringt, das weiß Renato Schlegelmilch. Hallo.
Hallo Heike.
Ja, was soll man rausholen? Grill oder Schneeschuhe am Wochenende?
Also wir bewegen uns zumindest temperaturmäßig so genau in der Mitte. Zum Schneefahren, also es gibt Schnee in Deutschland, aber das erst in den Alpen über 1000 Meter. Muss man schon ein bisschen Richtung Süden fahren. Und zum Grillen, das könnte von den Temperaturen so halbwegs hinhauen. Wir haben es so um die 10 Grad, 11 an manchen Stellen. Aber dafür ist es, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, viel zu bewölkt, viel zu windig, viel zu regnerisch. Also gerade für beides ist es noch nicht das perfekte Wetter. Man kann sagen, am Wochenende geht das Wetter so weiter, wie es die letzten Tage auch schon war. Es gibt besonders in Bayern viel Regen. Am Sonntag kommt etwas die Sonne raus, so im Westen hier bei uns im Rheinland. Da kann man dann auch mal einen Spaziergang in der Sonne am Sonntagnachmittag machen. Aber sonst geht es eigentlich so weiter, wie wir es kennen. Es wird ein bisschen kälter, bis 9 Grad, aber dieses trübe, eigentlich Herbstwetter, das bleibt uns noch ein paar Tage erhalten.
Also trübes, laues Winterwetter, wo versteckt er sich denn eigentlich der Winter?
Also es ist tatsächlich in ganz Mitteleuropa ungewöhnlich warm. Es ist in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien immer so 10, 12, manche Stelle sogar 14 Grad. Lustigerweise, wenn wir weiter wegfahren, wenn wir ans Schwarze Meer runterfahren, da sind 4 Grad plus oder gerade, also selbst im Süden ist es kälter, viel kälter als bei uns. In Schweden zum Beispiel, das ist jetzt nicht im Süden, aber in Schweden, da versteckt sich im Moment auch der Winter und zwar ganz, ganz im Norden in der Stadt, die wird geschrieben Luleå, wird ausgesprochen Luleå und da sind es tatsächlich sternklar in der Nacht, sonnenklar am Tag, minus 7 Grad und jede Menge Schnee. Also
Sonnenstrahlen, die auf Schnee funkeln, das stellt man sich ziemlich schön vor. Also da muss man schon ziemlich weit in den Norden fahren, wenn man das mal sehen möchte. Wie geht's denn hier bei uns weiter? Kommt der Winter in der nächsten Zeit mal zurück?
Also ich habe ja schon gesagt, dass es am Sonntag 1 Grad kälter wird als vorher und es geht im Prinzip so weiter. Es wird jetzt schrittweise Tag für Tag ein bisschen kälter. Da ist ein Schuld daran ist ein Hoch, das sich im Moment über Westeuropa befindet und das schiebt dieses Regenwetter, diese Wolken Tag für Tag immer ein Stückchen weiter weg. Da wird es dann eben kälter, aber es kommt auch mehr Sonne. Und dazu kommt, dass sich im Moment so im Norden von Europa so ein Hoch entwickelt, das wahrscheinlich dann bald kalte Luft aus Skandinavien zu uns bringen wird und vielleicht auch noch den Winter damit. Ist aber alles im Moment noch relativ spekulativ. Sicher ist Montag, Dienstag, Mittwoch Wolken, etwas Regen, 0 bis 5 Grad.
Lässt also erstmal ein bisschen zu wünschen übrig, das Wetter. Aber es wird alles Wetter. Der Winter wird kommen. Renato Schlegelmilch hat es gesagt. Er hat nicht genau gesagt, wann, aber das macht er vielleicht dann beim nächsten Mal. Dankeschön erstmal bis hierhin.
Gerne.
Der oder das ist nicht von Pappe, heißt ja so eine Redensart, aber das kann man in diesem Fall ganz und gar nicht behaupten, denn fast 2 Jahre nach dem schweren Erdbeben in der zweitgrößten neuseeländischen Stadt Christchurch entsteht in der Innenstadt eine Kathedrale aus Karton. Der Rahmen aus Kartonröhren ist 6 Stockwerke hoch. Anfang April soll die neue Kirche fertig sein, Platz haben für 700 Gläubige und rund 50 Jahre halten. Ich packe jetzt auch mal alle meine Unterlagen in den Karton und mache Platz am Mikro, denn Domradio Reisen ist zu Ende. Danke fürs Mitreisen, sagt Heike Sikoni.